Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Der Stereo 1 mit dem Treffpunkt, am Mikrofon Tommy Scherrer. Frage: Wie viele Mal haben Sie schon weggeschaut oder aus sicherer Distanz sogar zugeschaut, ohne einzugreifen, ohne einem Menschen zu helfen, der von anderen bedrängt, vielleicht sogar zusammengeschlagen worden ist? Und wo die Gewaltszene dann vorbei war, sind Sie da gestanden, empört innerlich, aber Sie haben sich auch ein bisschen geschämt, weil Sie so richtig gemerkt haben, dass Sie in dem Moment keine Zivilcourage gehabt haben. Die Frage ist, warum haben Sie keine Zivilcourage gehabt? Warum kann man in so einer Situation die eigene Zivilcourage nicht mobilisieren?
Weil sich niemand mehr verantwortlich fühlt. Ich weiss eigentlich auch nicht so genau, wegen was. Müsste jetzt ein bisschen länger darüber nachdenken.
Wir machen das heute, darüber nachdenken, über Zivilcourage, und haben auch ein paar Antworten für Sie parat. Und übrigens, die junge Frau, die Sie da gehört haben, die haben wir auf einem sogenannten Stadtgewaltrundgang getroffen. Ein Kurs für Leute, die lernen wollen, die eigene Zivilcourage richtig zu brauchen, wenn man eben zum Beispiel an so einer Gewaltszene herläuft. Zivilcourage, unser Thema im Treffpunkt heute. Gewalt. Gewalt macht Angst, aber Gewalt fasziniert auch auf irgendeine sehr komische Art. Es ist die Faszination vom Unglaublichen, wo einen manchmal anzieht, weil man weiss, da passiert jetzt gerade etwas, was eigentlich nicht passieren dürfte, und zwar in aller Öffentlichkeit. Und die Mischung so von dieser Faszination und der Angst lässt einem mit offenem Mund zuschauen, und Zivilcourage ist praktisch weg. Ich bringe praktisch das Beispiel München. In den Medien war in der letzten Zeit eine Pöbelei im Zug, ein älterer Mann, der sich couragiert einmischt und dann aber nach dem Aussteigen vom Zug auf dem Perron selber so verprügelt wird von Jugendlichen, dass er stirbt. Und das erst noch an einem Ort, wo ein Haufen Menschen vorbeigelaufen sind und sogar eben noch stehen geblieben sind und zugeschaut haben. Veronika Brandstätter, Professorin für Psychologie an der Universität Zürich. Sie forscht auf diesem Gebiet auch von der Zivilcourage. Was für eine Antwort haben Sie, Frau Brandstätter? Warum helfen die Menschen, so wie dem Beispiel von München, nicht und schauen sogar zu? Was passiert da?
Sehr häufig ist natürlich die Angst, dass man selber Ziel des Angriffs wird. Also die Menschen stehen unter Stress. Sie haben selber gesagt, es sind so Ausnahmesituationen. Man hat Angst, man weiß oft nicht, was man in dieser Situation unternehmen kann und orientiert sich vor allem auch an der Reaktion anderer Zeugen, Zeuginnen. Und da ist ja häufig so, dass man mit offenen Augen dasteht, einfach überrascht ist und die Überraschung wird fehlinterpretiert als etwas, da ist gar nicht so was Schlimmes im Gange, und dadurch wird natürlich auch die Hilfeleistungs- oder die Eingreifwahrscheinlichkeit reduziert.
Jetzt Angst, haben Sie gesagt. Angst bewirkt aber bei vielen Fluchtgedanken und würden sagen, schnell weg von da. Aber die Leute bleiben stehen und schauen zu. Was passiert dann bei solchen Leuten, die noch zuschauen und stehen bleiben?
Ich denke, das ist genau der innere Konflikt. Man sieht, es geschieht etwas, was nicht geschehen soll. Jemand bräuchte meine Hilfe, und ich glaube, es ist sehr, sehr häufig so ein innerer Konflikt. Eigentlich weiß ich, ich sollte helfen, ich sollte etwas unternehmen, und gleichzeitig fehlt mir dann doch dieser Kick an Energie oder an Impuls, hinzugehen, was zu unternehmen, Hilfe zu rufen.
Frau Brandstätter, was ist überhaupt Zivilcourage aus der Sicht von einer Psychologin?
Zivilcourage ist die Bereitschaft, sich für jemand anderen einzusetzen, ihm beizustehen, wenn er in seiner seelischen oder körperlichen Unversehrtheit bedroht wird, sei es durch verbale Angriffe oder durch körperliche Angriffe. Insgesamt geht es um das öffentliche Eintreten für humane und demokratische Grundwerte.
Das ist die Definition von der Zivilcourage. Ich nehme nochmal die Situation, Leute, die stehen bleiben, Leute, die zuschauen, und vielleicht sind da zwei, die auf einen losgehen, oder drei, und manchmal sind es aber 10, 12, 15 Leute, die zuschauen. Wenn sich die zusammentun würden, hätten doch die Angreifer keine Chance. Warum passiert denn das nicht? Warum tut man sich nicht solidarisieren in so einem Moment und sagt, alle gegen diese?
Das ist im Grunde ein wichtiger Hinweis, den Sie geben, und das ist auch im Rahmen von Empfehlungen, die die Polizei gibt. Wir arbeiten auch eng zusammen mit der Kantonspolizei, auch hoffe ich in Zukunft mit der Stadtpolizei Zürich, auch mit dem Polizeipräsidium in München. Und ein wichtiger Hinweis ist, dass wenn man bemerkt, dass ein Übergriff stattfindet, dass man sich zunächst Helfer, Unterstützer organisieren soll und quasi als Gruppe sich der Situation nähern. Weil Täter im Grunde genommen einer einzelnen Person gegenüber sich vielleicht weniger gehemmt oder auch blockiert fühlen, als wenn man als Gruppe auftritt.
Sie bleiben bei uns, Frau Brandstätter. Die Polizei, die Sie angesprochen haben, haben wir natürlich eingeladen. Ganz klar kommt auch das Wort noch im Verlauf von dieser Stunde. Und jetzt als Nächstes lernen wir eine junge Frau kennen, die nicht zugeschaut hat, sondern eingegriffen hat, couragiert eingegriffen hat und erst noch einen Mann daran gehindert hat, eine andere junge Frau zu bestellen. Sie war nominiert für den diesjährigen Prix Courage. Sie hören wir als Nächstes.
S'attire qu'elle sent que je veux lui plaire. Sous le fil de l'emballage, la lubie de faux filet, la folie de rester sage si elle veut ou pas l'embrasser. Quand d'un coup d'elle se déplume, mon œil lui fait de l'œil. Même ululé sous la lune ne me fait pas peur pourvu qu'elle veuille. Je n'ai qu'une seule envie, me laisser. Victime est si belle et le crime est si gai. Pas besoin de beaucoup, mais pas de peu non plus.
par le biais d'un billet fou, lui faire savoir que je n'en peux plus. C'est le cas du kamikaze, c'est l'ABC du condamné, le légionnaire qui veut l'avantage des voyages sans s'engager. Les cifres, sous mes bordées d'amour, je suppose qu'elle suppose que je l'aimerai toujours. Le doigt sur l'aventure, le pied dans l'inventaire, même si l'affaire n'est pas sûre, ne pas s'enfuir, ne pas s'en faire. Je n'ai qu'une seule envie, me laisser tenter. La victime est si belle et le crime est si gai. Yep, elle aura beau rougir, de toute façon, il faut qu'elle m'aime. Je n'ai qu'une seule envie, me laisser tenter. La victime est si belle, et le crime est si gai. Pas le temps de tout lui dire, ni de quitter la scène. Yep, elle aura beau rougir, de toute façon, il faut qu'elle m'aime. Pas le temps de tout lui dire, ni de quitter la scène. Et elle aura beau rougir, de toute façon, il faut qu'elle m'aime. Pas le temps de tout lui dire, ni de quitter la scène. Et elle aura beau rougir, de toute façon, il faut qu'elle m'aime. Pas le temps de tout lui dire, ni de quitter la scène. Et elle aura beau rougir, de toute façon, il faut qu'elle m'aime.
18:30 ist es am Freitagvormittag, der Treffpunkt heute mit dem wichtigen Thema Zivilcourage. Eine Szene. Es war etwa vor einem Jahr, die Nacht um 12 Uhr, in der Winterthur Altstadt. Eine 21-jährige junge Frau ist auf dem Heimweg und sie merkt gerade noch, dass da jemand irgendwie näher und näher kommt und plötzlich wird sie von hinten angegriffen. Ein Mann ist es, der angreift, wo probiert, ihre Tasche wegzunehmen. Die Frau wehrt sich, kann aber nichts ausrichten. Nathalie Mack, die gerade auf dem Heimweg war, auch von ihrer Arbeit, hat die Szene beobachtet. Jetzt begrüße ich Sie zuerst einmal. Guten Morgen, Frau Mack.
Guten Morgen.
Erste Gedanken, die Ihnen durch den Kopf geschossen sind, wo Sie diese Szene gesehen hat: ein Mann greift eine Frau an.
Also zuerst habe ich gedacht, das sei irgendein Streit zwischen dem Bärli. Und dann habe ich gemerkt, dass sie Hilfe ruft. Und ich war zuerst verdutzt gewesen. Und dann bin ich relativ schnell dann dazwischen gegangen und mein Gedanke ist einfach, ja, ich habe einfach relativ schnell gehandelt.
Haben Sie sich, bevor Sie gehandelt haben, überhaupt gefragt, kann mir etwas passieren, wenn ich handle, wie soll ich handeln, was mache ich, wenn sich der umdreht und mich angreift, was mache ich, wenn er eine Waffe hat? Haben Sie solche Gedanken vorher im Kopf gehabt?
Also ich habe mir einfach kurz überlegt, ich bin grösser als der und das war mein Vorteil gewesen und nachher bin ich relativ schnell dazwischen und erst nachher ist eigentlich das alles dann gekommen, dass ich ja, denkt da, was hätte jetzt passieren können.
So, Frau Mack, da ist ein Mann, der eine andere Frau von hinten angreift und sie sagt, ich bin dazwischen. Sie sind zwar eine grosse Frau, sie sind über 1,80.
1,82.
Was genau haben sie gemacht? Also wo sind sie dazwischen? Von vorne, von hinten, von der Seite? Haben sie zuerst geschrauen? Haben sie gerade sofort körperlich zugepackt? Wie haben sie das gemacht?
Also ich habe zuerst verbal probiert, dass also, dass er sich abwendet von ihr.
Was haben Sie gesagt?
Das weiss ich nicht mehr genau.
Geschrauen? So, haben Sie es ruhig gesagt? Haben Sie geschrauen?
Ich würde sagen, ich habe gerufen. Und nachher habe ich gemerkt, dass er lässt nicht von ihr ab und bin dann von hinten ihn gepackt und habe ihn von ihr weggezogen.
An der Schulter haben Sie ihn gepackt. Ja. Haben Sie gesehen, ob er eine Waffe hat?
Nein.
Wie fest hat die junge Frau, die angegriffen worden ist, nach Hilfe gerufen?
Sie hat eigentlich nur noch gepiepst. Also sie hat eigentlich fast keine Stimme gehabt, einfach weil sie auch im Schock war. Und dann habe ich auch gemerkt, also jetzt muss ich wirklich etwas machen.
Und was ist passiert, wo der Mann gemerkt hat, jetzt wird er selber von hinten angegriffen?
Er war eigentlich ein bisschen verdattert gewesen. Also in dem Moment, er hat, glaube ich, nicht damit gerechnet, dass jetzt jemand kommt. Und ich habe auch gemerkt, dass er irgendwie Drogen genommen hat vorher oder alkoholisiert war, weil er hat auch nicht so schnell reagieren konnte. Er hat auch probiert, das Opfer zu schlagen. Und er hat dann aber nicht getroffen, weil er eben einfach...
Das heisst, er hat sich gegen sie auch gewehrt? Oder hat er sie angegriffen?
Also er hat probiert, sie zu schlagen. Und mich hat er eigentlich ja, nicht dann probiert, anzugreifen.
Haben sie es geschafft, von der Körperkraft her, ihn, sie haben gesagt, sie haben ihn von hinten gepackt, an der Schulter wegzureissen?
Ja.
Oder hat er sich können befreien und ist dann wieder losgegangen auf die Jungfrau?
Ich glaube, er war so überrascht gewesen, dass er dann wirklich einfach losgelassen hat und er ist dann da gestanden und recht verdutzt gewesen.
Wie war es mit Leuten rundherum?
Es hat 200 Meter vorne dran Leute gehabt. Das war eben in der Nacht gewesen und die hätten nicht können in dieser Zeit vorne sein, zum helfen.
Sind Sie auf die Idee gekommen, selber nach Hilfe zu rufen?
Ich bin dann nachher, wo die von hinten dann gekommen sind, um am Opfer zu helfen, wo er dann weggegangen ist, bin ich nachher gerade auf die Polizei gegangen, habe die alarmiert und 10 Minuten später hat er verhaftet werden.
Die Auflösung von dieser Gewaltszene haben wir noch nicht genau beschrieben. Das heisst, sie kommen von hinten, packen dann, er hat aber nicht losgelassen. Die Frau, die er selber angegriffen hat, wie ist denn die Situation zu Ende gegangen?
Also er hat dann die Frau losgelassen. Ich habe dann einfach gesehen, dass sie Blut hat an den Händchen. Habe mich dann um sie gekümmert und habe ihn losgelassen. Und er ist dann eigentlich davon.
Ja. Das heisst, ein zweiter Angriff hat nicht mehr stattgefunden.
Nein.
Wie war Ihr Zustand, als Sie gemerkt haben, was Sie da eigentlich gemacht haben? Als er weg war und Sie haben dann sicher können, der kommt nicht mehr zurück. Wie ist es Ihnen gegangen dabei?
Ich habe eigentlich gar nicht an das gedacht, weil ich bin einfach zu der Polizei gegangen und ich habe ihn nachher gehört, wo er gekommen ist und er hat recht umrandaliert. Und dort habe ich schon gedacht, ui, das ist schon nicht so... Ist mir schon nicht so geheuer gewesen, ja.
Wie hat die junge Frau Ihnen gegenüber reagiert? Ist sie in einem Schock gewesen? Hat sie überhaupt wahrgenommen, dass da eine andere Frau ihr geholfen hat?
Also sie hat mir nachher gesagt, dass sie sehr dankbar gewesen ist, hat aber in dem Moment eigentlich das gar nicht realisiert, was jetzt alles passiert ist.
Verena Brandstätter, Sie haben uns auch zugelassen. Sie sind ja Psychologin, forschen auch auf dem Gebiet von der Zivilcourage. Was sagen Sie zu der Frau Mack? Eine Frau, die ja notabene nicht eine Frau, sondern ein Mann. Also in der Regel sind Männer ja eigentlich kräftiger, grösser und eine Frau hat eher Angst vor einem Mann, gerade wenn es um Gewalt geht. Was sagen Sie zu so einer Reaktion, wie Nathalie Mack sie gezeigt hat?
Also zunächst muss ich sagen, dass ich großen Respekt vor Nathalie Mack habe, weil ich denke, das ist, wie gesagt, auch nicht selbstverständlich, dass man eingreift. Und was Frau Mack geschildert hat, ist tatsächlich auch ein sehr typischer Ablauf. Man beobachtet eine Szene, die uneindeutig ist. Frau Mack hat gerade erzählt, sie war sich nicht sicher, ob das vielleicht ein Streit ist zwischen dem Paar. Und da möchte man sich ja nicht einmischen. Ja, die Privatsphäre anderer Leute will man ja auch wahren.
Obwohl es ja die gleiche Situation wäre, oder? Also ein Mann, der eine Frau tätlich angreift, ob die jetzt zusammen sind oder nicht, das ist nicht in der Ordnung.
Ja, klar, wenn es zu einem tätlichen Übergriff kommt schon. Aber anfangs ist es ja vielleicht so, dass man irgendwie denkt, oh je, da streitet ein Paar und da halte ich mich lieber raus. Also zunächst diese Unsicherheit, diese Uneindeutigkeit ist ein ganz, ganz typischer Sachverhalt, der auch vielfach dazu beiträgt, dass Leute nicht eingreifen. Und das vielleicht noch zu der Frage von vorhin, warum greifen Leute nicht ein? Manchmal ist es nicht eindeutig. Ein zweiter Aspekt, Sie haben gerade angesprochen, dass Frau Mark als Frau eingegriffen hat. Es gibt keine empirischen Daten dazu, ob jetzt Männer oder Frauen eher eingreifen. Aber was wir aus Berichten der Polizei wissen, ist, dass Frauen sehr häufiger auch eingreifen, weil sie quasi wie intuitiv spüren, gegen eine Frau wird dann letztendlich doch weniger Gewalt ausgeübt, als gegen einen Mann, der eingreifen würde.
Aha, also ist das fast wichtiger, weder das Wissen darum, dass eine Frau meistens körperlich unterlegen ist, einem Mann gegenüber.
So scheint es zu sein.
Frau Mack, noch schnell als Schluss. Sie sind ja nominiert worden dann für den Prix Courage, ist vom Beobachter. Jedes Jahr wird so eine Auszeichnung vorgenommen. Sie sind dann aber leider nicht in die Grenze gekommen. Es ist jemand andere in die Grenze gekommen. Sind Sie enttäuscht gewesen?
Nein, ich habe das eigentlich jedem mögen gönnen. Ich hätte das Geld natürlich können brauchen.
Es ist gerade mit 25.000 so, Franken dotiert, genau. Der Preis, ja.
Aber ich hätte es wirklich jedem Nominierten gönnt.
Hat das für Sie eine Auswirkung gehabt jetzt? Fühlen Sie sich einen halben Meter grösser? Fühlen Sie sich besser gewappnet, wenn Sie daran denken, ich laufe vielleicht wieder mal an so eine Szene an?
Ich denke, die Erfahrung ist schon so. Aber ich würde vielleicht anders an diese Szene herangehen, und ein bisschen, ja, mir vorher noch schnell Gedanken machen, wie ist jetzt das, hat er vielleicht doch eine Waffe, und sie war relativ nahe bei der Polizei gewesen, darum hat man ihn nachher so schnell verhaftet, dass man vielleicht auch in so einer Situation vorher zuerst die Polizei anruft. Je nachdem halt einfach abschätzen, wie gefährlich das Situation ist. Und erst dann dazwischen gehen.
Also danke für Ihr Eingreifen. Das macht anderen auch Mut und Respekt für die Tat. Und merci, dass Sie da hergekommen sind. Sie bleiben dann noch ein bisschen, vielleicht haben wir das eine oder andere, wo wir noch nachtragen können. Jetzt würden wir gerne Sie zu Hause motivieren, uns anzuläuten, uns zu erzählen, was haben Sie für Erlebnisse gemacht mit Ihrer eigenen Zivilcourage. Sind Sie selber vielleicht auch schon Opfer geworden, wo Ihnen niemand richtig geholfen hat, wo eben kein Nathalie Mack rum war? Oder Sie sind als Zuschauer in so einer Situation eingeraten und sind dann eben hilflos gewesen. Erzählen Sie uns, was in Ihnen da abgegangen ist und wie Sie vielleicht mit dem umgehen. Man schämt sich ja dann auch ein bisschen, wenn man in so einer Situation eben nicht geholfen hat. 0848 440 222 0848 440 222 Das wäre unsere Telefonnummer.
Yeah. But now and then my heart keeps going home. Talking on the telephone, setting up another day for people to meet. You gotta do what's right, you gotta spend the night.
Wir reden ja seit dem 9. über Zivilcourage. Woher kommt er? Warum hat man ihn? Warum hat man ihn nicht? Und sind jetzt ein paar Minuten mit unseren Hörerinnen und Hörern im Gespräch. Begrüßen Silvia Burren. Guten Tag, Frau Burren.
Guten Morgen miteinander.
Frau Burren, Sie haben ein Erlebnis gehabt, wo man Ihnen etwas hat klauen wollte und Sie haben es dann aber können erfolgreich verhindern. Was genau ist da passiert?
Jawohl. Das war die Berner Fasnacht vor ein paar Jahren. Habe ich mein Portemonnaie im Rucksack gehabt. Das ist sicher nicht sehr clever. Aber habe dann nachher mal gemerkt, dass mir das etwas passiert, an Bewegung. Ich habe geschaut, ich habe gesehen, der Rucksack ist offen, ein Mann rennt weg. Und ich auf und nachher, bis ich ihn nachher bis nachher hatte, habe ihn am Ärmel gepackt und habe ihn angebrüllt und gesagt, gib mir mein Portemonnaie. Mit allen wüsten Wörtern, die mir in den Sinn kamen.
Darf ich schnell unterbrechen? Ja. Was war das für ein Mann gewesen? Wie gross, wie kräftig?
Also ich bin 1,50 Meter gross, 1,52 Meter, und das war ein grosser gewesen.
Aha. Und Sie hatten keine Angst gehabt, den anzubrüllen?
Ja, ich bin einfach von dieser... nein, habe ich nicht.
Nicht? Sie sind so verrückt gewesen?
Ich bin so verrückt gewesen.
Gut. Und dann?
Und dann hat er gesagt, ich nicht habe ein Portemonnaie. Und, ja, aber den hat auch nicht losgelassen. Ich hatte ihn gehabt. Bis nachher die Leute in der Umgebung aufmerksam wurden. Und dann hat sich jemand gebückt und gesagt, ist es das? Und dann hat es nachher gefallen, als er gemerkt hat, dass er verfolgt wird.
Aha, also Sie haben können die Leute rundherum, dass man das richtig versteht, mobilisieren?
Ja.
Aufgrund von Ihrem Geschrei oder dem Zank. Und er hat das Portemonnaie dann fallen lassen?
Ja.
Und ist davon gerannt?
Ist davon gerannt.
Hat denn irgendjemand verfolgt?
Nein.
Das nicht.
Für mich war die Sache nachher erledigt, als ich mein Portemonnaie wieder hatte.
Sind Sie nach dieser Situation ab sich selber verschrocken?
Nein, ich war stolz auf mich.
Gut, so ist es. Ja, manchmal kommt das Herzklopfen erst im Nachhinein.
Ja, klar, das Herz hat schon geklopft.
Wenn man gemerkt.
Das ist logisch. Das ist aber so eine schnelle Reaktion gewesen. Die habe ich gar nicht darüber nachdenken.
Mhm. Frau Burren, ist Ihnen das in ähnlicher Form später nochmal passiert?
Nein, jetzt tue ich mein Portemonnaie ein bisschen.
Gut. Und haben Sie selber schon mal so eine Szene beobachtet, wo Sie dann vor die Frage gestellt worden sind, greife ich ein, mache ich nichts?
Es ist mir nicht gerade so
bewusst.
Aber ich denke, ich würde es machen. Also, dass zum Beispiel jemand die Füße auf dem Poster hat, sage ich, das auch, würde das bitte abnehmen. Und dann sage ich, daheim könnte es machen, aber hier nicht.
Da haben Sie recht, das braucht auch schon zu viel Courage, so etwas Kleines zu sagen.
Ja.
Das ist richtig. Was für Reaktionen kommen
aber
Sie über?
Aber ich habe jedes Mal gehört von jemandem, der im Zug war, und der Jugendliche einen Wagen auseinandergenommen. Sie hat sich gemeldet, hat gesagt, man hört auf, und dass sie etliche Männer im Zug sind, Männer und Frauen, und niemand hat die Frau unterstützt.
Das ist eben genau so eine Situation, wo man sich nicht solidarisiert miteinander und dann eben so etwas einfach passiert. Frau Burren, danke herzlich, dass Sie angerufen haben. Merci vielmals, schönen Tag noch.
Ich war's, merci, adieu.
Verena Brandstätter, Psychologin, die bei uns in der Sendung ist, jetzt gerade vielleicht die letzte Situation, da im Zug, oder? Wieder das Gleiche, es randaliert jemand und ein Haufen rundherum, schaut, hört zu, lassen sie über sich ergehen, vielleicht jemand getraut sich zu sagen, ey, könnte die vielleicht nicht, so. Vielleicht müssen wir nochmal betonen, was läuft ab, warum macht da nicht die Gruppe Druck oder sagt, Moment mal, wir fahren alle in dem Zug. Weil die Leute, man merkt es, die nicken immer innerlich und finden, endlich sagt es jemand, aber man will sich nie getrauen, sich selber einzumischen.
Also ich sehe in dieser Situation eine ganz typische Situation, die wir eigentlich auch aus der Forschung sehr gut kennen, nämlich die Tatsache, dass es wieder viele Zeugen, Zeuginnen gibt. Und wir sprechen von der sogenannten Verantwortungsdiffusion. Das ist jetzt vielleicht ein
Was etwas... Was heißt Diffusion?
Diffusion, ja. Also die Verantwortung verteilt sich. Jeder sagt, der andere ist näher dran, der sieht besser, was da geschieht. Ah, der hat bestimmt schon die Polizei benachrichtigt, verständigt. Es ist wieder diese Situation, dass mehrere Personen oder je mehr Personen anwesend sind, gerade in Situationen, in denen es jetzt nicht wirklich um schwere Gewaltübergriffe geht, jeder die Verantwortung auf einen anderen abschiebt. Man kann einfach sagen, abschieben von Verantwortung.
Das heisst, viele Leute sind eher hinderlich, um zu helfen, weder wenig Leute.
Tatsächlich.
Das ist so. Ja. Weil man eben in der Anonymität sich bewegt.
Genau.
Zivilcourage, das kann man lernen. Mindestens ein Stück weit. Es gibt nämlich extra dafür Stadtgewaltrundgänge, wo man mit einer Gruppe und einem Trainer durch die Stadt läuft und dann ein paar Mal an eine Gewaltszene herläuft. Eine Szene, die Schauspieler inszenieren, das ist noch wichtig, wo man dann ausprobieren kann selber, wie man mit Zivilcourage dann helfen könnte. Wir sind auch bei so einem Gewaltstadtrundgang mit dabei gewesen. Die Reportage gerade als nächstes.
Casi todo para convencerte. Mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies. Mientras aprendo de esta soledad que desconozco. Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré. Porque sin ti me queda la conciencia helada y vacía. Sin ti me he dado cuenta, amor, que no renaceré. Porque yo he ido más allá del límite de la desolación. Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión. Y yo te juro que lo dejaría todo porque te quedaras. Mi credo, mi pasado, mi religión. Después de todo estás rompiendo nuestros lazos y dejas en pedazos este corazón. Mi piel también la dejaría, mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida. ¿Y qué más da perder si te llevas del todo mi fe? ¿Qué no dejaría? Cosas buenas cuando estás ausente. Yo sé que es demasiado tarde para remediar. No me queda bien valerme de 10,000 excusas. Cuando definitivamente sé que ahora te vas. Aunque te vuelva a repetir que estoy muriendo día a día. También estés muriendo tú, no me perdonarás. Aunque sin ti haya llegado al límite de la desolación. Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión. Sigo muriéndome.
Lo dejaría todo porque te quedaras. Mi credo, mi pasado, mi religión. Después de todo estás rompiendo nuestros lazos y dejas en pedazos este corazón. Mi piel también la dejaría, mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida. ¿Y qué más da perder si te llevas del todo mi fe? Lo dejaría todo porque te quedaras, mi credo, mi pasado, mi religión. Después de todo estás rompiendo nuestros lazos.
Wir alle sind ganz bestimmt schon mal an einer Situation hergelaufen, wo es eigentlich Zivilcourage gebraucht hat. Vielleicht haben wir dann geholfen, aber wahrscheinlich eben eher nicht, weil helfen ist sehr schwierig. Man weiss einfach nicht, wie genau. Und genau das, wie soll man helfen, kann man eben üben. Und zwar in so einem Stadtgewaltrundgang. Das bedeutet anstatt Gewaltrundgang, so ist es gemeint. Das ist ein Rundgang, wo man an verschiedenen Orten, an verschiedene Situationen heranläuft, in einer Gruppe. Alle sagen, ich will das lernen, Zivilcourage. Also, man ist mit einer Gruppe unterwegs. Und wenn man dann an so einer Gewaltsituation heranläuft, kann man ausprobieren, wie es dann wäre, wenn man helfen würde. Die Situationen sind also gestellt, das ist wichtig. Es kann nichts passieren, außer dass man korrigiert wird vom Trainer, der dort auch mit dabei ist. Der Florin Meissen, der Produzent vom heutigen Treffpunkt, ist letzte Woche an so einem Stadtgewalt-Rundgau mit dabei gewesen, und zwar zu Nussbaumen bei Baden.
Die erste Situation, wo die rund 25 Teilnehmer von dem Rundgang anlaufen, ist happig. Ein total aggressiver junger Mann staucht den Abwart, der gerade am Wischen ist, böse zusammen. Er meint, der Abwart hätte seine Freundin angemacht. Dabei hat der Abwart nur lachen, weil auf dem Hosenboden von der Frau noch das Preisschild draufklebt. Die ganze Situation eskaliert, der junge Macho rastet total aus und schlägt drei.
Hol ab, Mann!
Der Andi Goy, Projektverantwortlicher von diesen Stadtgewaltrundgängen, hält die Szene an. Es ist ja alles zum Glück nur gespielt. Jetzt sind die Kursteilnehmer dran.
Jetzt sind Ihre Interventionen gefragt, wie Sie eingreifen können in diese Situation rein und zu verhindern, dass am Schluss der Peter, der da am Wischen ist, drankommt, am Boden liegt.
In einer ersten derigen Intervention versucht ein Teilnehmer, den Macho davon zu überzeugen, dass das Ganze nur ein Missverständnis sei.
Sie, ich habe das jetzt beobachtet. Das stimmt überhaupt nicht. Das haben Sie da hier hingehaut und Sie fühlen sich jetzt wahrscheinlich ein bisschen provoziert.
Er macht
seine Aufgabe.
Er hat Fresse, Mann, wer bist du?
Er macht seine Aufgabe.
Wer bist du, Mann?
Das geht dich gar nichts an.
Was, das geht mir nicht
an? Das geht dich nichts an.
Du? Was, das geht mir nicht an? Halt Fresse. Was ist das Problem?
Stopp!
Auch da muss der Moderator eingreifen und abbrechen, bevor der junge Mann auf den Passant losgeht. Auch ein zweiter Versuch bringt keine befriedigende Lösung, obwohl die Strategie ganz eine andere ist. Das Mal versucht die Passantin, die Freundin vom Schläger davon zu überzeugen, ihren Freund zu beruhigen. Aber auch das kommt nicht so gut raus.
Lass mal zu,
Frau. Hast du das Gefühl, du solltest mal mit deinem Mann ein bisschen reden?
Kennst du die?
Nein. Hast du das Gefühl, er sei fair? Was ist dein Problem?
Du hast mich voll verarscht.
Oh, hast du das nötig?
Hast du das gerne, wenn man dir auf den Arsch klotzt? Hast du das gerne?
Ja, wie laufst du denn rum? Du willst schon, dass man dir auf den Arsch klotzt.
Lass dich vor einer kleinen, kranken Schwester nicht etwas... Hör auf!
Stopp!
Auch da muss der Moderator abbrechen, bevor die Situation weiter eskaliert. Die beiden Versuche zeigen die Problematik exemplarisch. Wie greifen wir ein in so einer Situation, ohne selber emotional aggressiv oder sogar zum Opfer zu werden? Gemeinsam diskutieren Teilnehmer, was am meisten Erfolg hat.
Ich denke, es sind zwei Sachen. Der eine ist, dass man versucht, auch wenn es wahrscheinlich das Schwierigste ist, ruhig zu bleiben. Dass man einfach das Temperament kann versuchen rauszunehmen, respektive nicht zusätzlich anzusetzen. Und was mir auch noch wichtig dürft, ist, dass man von Anfang an weg die Distanz haltet. Also, ausser Armweitreiche plus Faust irgendwie, einfach, dass man die Möglichkeit nicht gibt, aus dem Stand raus das zu machen. Also, es braucht nochmal einen zusätzlichen Anlauf, dafür den Aggressor dort drauf einzugehen.
Ich denke, das sind zwei ganz wichtige Punkte. Wir haben grundsätzlich gesehen in dieser, ich glaube, die zweite Intervention war von Ihnen beiden, wo der den Peter sind, rausholen, wenn man quasi wirklich gar nicht erst in einen Dialog kommt mit dem Marco, wenn man wirklich einfach das Opfer geht, rausholen, dann wird es am ungefährlichsten. Sobald man anfängt, mit diesen Leuten zu reden, die so aggressiv drauf sind, fängt es an, etwas auch mit einem selber zu machen. Das haben wir bei ihnen gemerkt. Das haben wir auch bei ihnen gemerkt. Es fängt etwas an, es ist ganz schwierig für uns, in so einem Gespräch innen nicht etwas zu machen oder etwas zu sagen, wo der Gegenseite einen Grund gibt, auf uns loszukommen.
Jetzt gibt es einen Szenenwechsel und die Kursteilnehmer verschieben sich an einen anderen Standort. Auf einer Wiese sitzen drei Jugendliche auf einem Bänkchen. Es läuft laut Musik, Bierbüchse werden geleert und ein Abfallkübel wird demoliert.
Hey Maike, der Kraut ist hier.
Dann verbrechen wir.
Ja, gib ihm, komm.
Yeah. Auch hier haben die Teilnehmer die Möglichkeit zu üben, wie sie eingreifen würden. Ein älterer Mann macht es ganz ruhig, nimmt den Jugendlichen den Kübel einfach aus der Hand und stellt ihn wieder an den richtigen Platz. Das sei gar nicht so schwierig gewesen, findet er. Im Gegensatz zur ersten Szene mit dem Schläger haben die Jugendlichen ganz anders reagiert.
Eben nicht aggressiv. Sie haben sich mit meiner Intervention abgefunden und haben gefunden, okay, dann soll er ihn halt da anstellen.
In der gemeinsamen Diskussion wird man sich einig. Bei Jugendlichen hat man zwar einmal auch ein bisschen Schiss, um etwas zu sagen, aber eigentlich müssen wir das gleich machen. Vor allem, weil die meistens harmlos bleiben. Es gibt nochmal einen Szenenwechsel. Diesmal sitzen Kursteilnehmer in einem Bus. Eine junge Frau steigt ein und wird von zwei Geschäftsleuten im Anzug, die offensichtlich schon ziemlich gegügelt haben, primitiv belästigt und fotografiert.
Ich bin sicher nicht einfach
ein Deutsche.
No, 49.
6 mal die 6.
Das Parfüm ist aber auch nicht schlecht.
Etwa Escape.
Du, propos Escape.
Entschuldigung. Darf ich bitte meine Tasche wieder haben?
Eine ältere Dame hat eine spontane Idee. Sie ruft der Frau irgendeinen Namen zu, damit die neben ihr absitzen.
Stopp! Irene, komm! Irene!
Der Versuch klappt aber nicht. Der Moderator Andi Goy weiss warum.
Das merke ich immer wieder in diesen Situationen. Dort, wo wir so den Impuls haben, also so zu tun, als würde man jemanden kennen. Aber das stimmt nicht. Das ist ganz schwierig für die Person zu durchschauen als eine Hilfestellung. Meine Katja ist unter Druck im Moment. Sie hat nicht so viel Aufmerksamkeit, um auch noch wirklich darüber nachzudenken. Und das quasi zu merken, aha, das ist zu meiner Hilfe, insbesondere noch so aus der Entfernung, wo sie ja gar nicht so genau schauen kann, das ist recht schwierig.
Besser klappt es, wenn ein Passagier im Bus aufsteht und freundlich, aber sehr bestimmt der Frau seine Hilfe anbietet.
Grüezi miteinander, Entschuldigung. Sie bitte auf den Platz, es kommt hier einen freien Platz, den ich sehe.
Ja, sehr gerne.
Sie können sonst Entschuldigung, Sie können schon noch einen freien Platz. Ja, ich wäre
sehr schön, Sie können das Feld bei mir machen.
Das ist schon noch einer. Spannend mal ein Bier.
Hören Sie, Erwin, ich kenne hier noch einen Bart zu
packen.
Die beiden Geschäftsleute streichen die Segel und steigen zum Bus aus. Mit dem ist der Rundgang auch fertig. Und was ist das Fazit der Teilnehmer nach diesen 90 Minuten Zivilcourage üben? Es sei halt doch schwierig, wie man in dieser Situation eingreifen soll, so der Tenor beim abschliessenden Apro. Aber sie üben hat den Meister dann gleich etwas gebracht.
Ich denke schon, weil man doch jetzt einige Beispiele aufgezeigt gekriegt hat und ich hoffe einfach ganz fest, dass ich dann Zivilcourage an den Tag legen kann und einfach Leute verkehrt mache und weder das Opfer noch mehr vorbringen, noch mich selbst auch. Also da möchte man natürlich auch nicht.
Das ist ja völlig verständlich, selber zum Opfer werden, das möchte natürlich gar niemand. Und was in dem Kurs statt Gewaltrundgang heisst, auch klar geworden ist, wenn man eingreift, sollte man das möglichst ruhig machen, ganz ruhig. Wird man selber aggressiv, dann macht das die Situation nur noch gefährlicher, so wie Öl ins Feuer gießen. Gut ist, wenn man gar nicht gross auf den Provokateur oder den Aggressor reagiert, sondern sich gerade ums Opfer kümmern, so wie es Nathalie Mack gemacht hat, wo wir vorher gehört haben. Und je früher, dass man eingreift, desto kleiner ist die Chance, dass die Situation eskaliert. Aber man lernt im Verlauf der zweiten Stunde noch dann ganz genau aus Sicht von der Polizei den ein oder anderen Tipp kennen oder den ein oder anderen Gedanken kennen, was man nicht machen darf und was man sollte machen aus Sicht von der Polizei. Wir haben mehr Informationen zu diesen Stadtgewaltrundgängen für Sie parat gestellt und auch Merkblätter. Sie finden das auf drs1.ch, dort unter dem Stichwort Treffpunkt. Nach der Szene, wie gesagt, der Polizist, der sagt, was aus Sicht von der Polizei sinnvoll ist, wenn man an so einer Gewaltszene heranläuft. Und dann wollen wir aber auch noch Zivilcourage im Privatleben oder am Arbeitsplatz anschauen. Da gibt es durchaus auch Situationen, wo Zivilcourage verlangt. Zum Beispiel, wenn man an einer Sitzung dabei ist und einer ungerechtfertigt vom Chef bloßgestellt wird und man aber ganz klar weiss, hey, der Chef hat da nicht recht. Und warum wird jetzt der für etwas zur Rechenschaft gezogen, wo er gar nicht begangen hat, sich dann einsetzen gegen den Chef, gegen das Gremium und für den Kollegen, das braucht eben auch Zivilcourage.
Out in a way where me and you came to nothing's left to say. Friends forever, sometimes good. Guess we never made it clearly understood. Friends forever, sometimes bad. Anyway, it never makes me sad. I can see what you mean. Funny how I get a steady hand. Nothing said, hardly seen. Keep it free and as easy as I can. Friends forever, sometimes good. Guess we never made it clearly understood. Friends forever, sometimes bad. Anyway, it never makes me sad. So here's to you, and here's to me. Anyway, that's how it's meant to be. To me, funny how it turned out in a way where me and you came to see it won't matter when nothing's left to say. Friends forever, sometimes good. Guess we never made it clearly understood. Friends forever. Sometimes bad. Anyway, it never makes me sad. Friends forever. Sometimes good. Guess we never made it clearly understood. Friends forever. Sometimes bad.
Das ist der Treffpunkt auf DRS1 am Mikrofon Tommy Scherer. Ich habe ein einziges Mal Zivilcourage gehabt, vor vielen, vielen, vielen Jahren, wo ich gar noch nicht gewusst habe, dass es das gibt, Zivilcourage. Ich war wahrscheinlich etwa 4, 5 gewesen und habe eine Szene zwischen meinem Vater und meiner Mutter beobachtet, so ein bisschen von hinten, und habe plötzlich gemerkt, hey, die sind da am Streiten und das, was da meinem Vater meiner Mutter vorwirft, ist total ungerecht. Ich bin dazwischen, zwischen die Herren gestanden, vor meinem Vater, glaub, den Kopf habe ich so auf die Bauchhöhe gehabt, hat so Därme in die Seite gestemmt und habe, glaube ich, irgendjemand gesagt, so, jetzt lass Mami in Ruhe, ich habe gar nichts dafür. Habe mich umgedreht und bin weggelaufen. Was ich noch weiss, ist, das Herz hat mir am Hals so, so bum, bum, bum pulsiert. Angst habe ich schon gehabt. Später, als erwachsener Mann dann, habe ich auch ein paar Szenen beobachtet, wo ich couragiert hätte müssen eingreifen, aber aus Angst, Unsicherheit habe ich es nicht gemacht und geschämt habe mich jedes Mal dafür. Zivilcourage, unser Thema, auch in dieser Stunde. Jetzt als erstes dann das Gespräch mit dem Polizist, der aus seiner Sicht zeigt, wie man sich am besten verhält, wenn man an so einer Gewaltszene heranläuft.
But all I've got is a photograph for now.
Das Thema Zivilcourage im Treffpunkt, das ist vor allem dann gefragt, wenn man an eine Szene herläuft, wo man merkt, da wird jemand bedrängt, da wird jemand mit körperlicher Gewalt angegriffen. Und dann stellt sich sofort die Frage, soll man oder soll man jetzt nicht eingreifen? Zum Beispiel, wenn im Zug eben pöbelt wird oder wenn mitten in der Stadt eine Gruppe von jungen Männern eine junge Frau blöd anmacht. Der Mann, den wir jetzt gerade gehört, hat es gemacht, er hat eingegriffen.
Ja, das war auch wieder eine Führung in jungen Jahren, wo zwei Mädchen von Leuten angemacht worden sind. Und, ich bin richtig Militär gegangen, habe grüne Uniform angehabt und so. Und dort habe ich müssen sagen, jetzt längt es. Und da hat man auch eingegriffen eigentlich.
Und die Frage natürlich, ob das couragierte Eingreifen erfolgreich war?
Es ist gut ausgegangen, weil ich gerade noch einen anderen Zug kam mit Haufen anderen Grünen. Und dann habe ich relativ viel Verstärkung gehabt.
Also, die Kollegen haben da mitgeholfen und haben die Situation können bereinigen. Was sagt jetzt aber wirklich die Polizei zum Thema Eingreifen bei Gewaltszenen in der Öffentlichkeit? Wir haben bei uns, und ich begrüße herzlich den Bruno Sommer. Er ist von der Abteilung Prävention von der Stadtpolizei Zürich. Guten Morgen, Herr Sommer.
Guten Morgen.
Sie haben alles mitgelöst bis jetzt, was wir heute am Morgen gesagt haben und auch Informationen weitergegeben haben, unsere Hörerinnen und Hörer. Ich frage Ihnen, oder stelle Ihnen jetzt einfach die einfachste Frage: Wann soll man eingreifen, wann soll man nicht eingreifen?
Grundsätzlich sollte man natürlich immer eingreifen, wenn Hilfe nötig ist. Einfach wegschauen, das ist sicher keine Lösung. Es gibt auf der einen Seite ein Strafgesetzbuch, das vorschreibt, dass man muss eingreifen muss. Und auf der anderen Seite ist eben Zivilcourage, wo man einfach dann wirklich auch eingreifen
sollte. Und wann soll, tun wir mal auseinandernehmen, wann soll man eingreifen?
Dort,
konkret,
man,
also, ja, genau.
Dort, wo man sicher ist auch, dass man kann richtig intervenieren kann. Wenn man sieht, dass Waffen im Spiel sind, wenn man sieht, Messer, Pistolen und so weiter da sind, dann gibt es ein direktes Eingreifen sicher nicht mehr. Aber man kann auch dort natürlich eingreifen und Hilfe holen. Das langt schon, wenn man es 117 einstellt, anruft, Hilfe organisiert, dann hat man schon sehr viel gemacht.
Heisst das, es ist ja eine ganz schwierige Situation. Emotional ist man vielleicht im roten Bereich. Gewalt, nur schon in dieser Reportage, die wir vorher gehört haben, haben sich bei mir die Nackenhörli gestellt, obwohl das Schauspieler gewesen sind, die da miteinander Gewaltszenen dargestellt haben. Und wenn man tatsächlich an das heranläuft, dann ist die Situation so auf einem höheren emotionalen Level, dass man wie nicht mehr kann normal und ruhig nachdenken. Und jetzt haben sie gesagt, es ist wichtig abzuchecken, sind da Waffen im Spiel. Jetzt haben wir gerade Nathalie Mack, die couragiert eingegriffen hat, nominiert war für den Prix Courage, gehört, dass sie gar nicht studiert hat, zack, voll drin ist. Heisst das jetzt aus Sicht von der Polizei, man muss in so einer Gewaltszene zuerst abchecken, hat es irgendjemand mit Waffen vielleicht einmal rundherum laufen und erst dann etwas machen?
Vielmal sieht man es ja, was im Spiel ist. Und es ist tatsächlich einfach schwierig, es sind Emotionen da, man muss Entscheidungen treffen, blitzartig. Der eine kann es besser, der eine kann es schlechter. Und es gibt keine Möglichkeit, eigentlich, das zu üben. Man kommt immer unmittelbar an so eine Situation hin. Nathalie Mack, sie hat eingegriffen, hat Glück gehabt eigentlich auch noch, dass dann der Täter eigentlich nichts in der Hand gehabt hat. Es hätte dann diesen Weg rauskommen natürlich. Darum muss man einfach schon ein bisschen Vorsicht walten. Aber es braucht einfach die Courage einzugreifen. Schauen, wie kann ich mich einbringen.
Was ist wichtig? Nehmen wir es mal schnell auseinander, Herr Sommer. Zuerst reden, ansprechen. Soll man das Opfer ansprechen? Soll man den Täter ansprechen? Soll man brüllen? Kann man da irgendwie so ein bisschen in Richtung von einem Tipp etwas sagen?
Man hat es jetzt gerade vorhin gehört, bei der Frau Mach, was sie das gesagt hat. Sie hat einfach eingegriffen. Es war ein guter Überraschungseffekt, der hier gespielt hat. Das war natürlich eine glückliche Situation.
Das heisst, einmal ist es zuerst ansprechen, einmal ist es gerade körperlich eingreifen. Man muss sich wirklich von der Situation leiten lassen. Es gibt einfach kein Rezept. Das ist
Nein, das war ganz eine emotionale Reaktion. Ich habe sie gepackt, weggezogen und das hat gewirkt. Der Täter war wahrscheinlich so überrascht, es hat keine bessere Lösung gegeben, dort etwas können zu machen.
Wir haben vorher im Kontakt mit unseren Hörern, wir haben ja hinter der Kulisse sehr viele Telefone, die wir entgegennehmen und dann mit den Leuten kurz reden, sind verschiedene Mal Aspekte auftaucht, bin ich eigentlich verpflichtet einzugreifen vom Rechtlichen her? Muss ich jemandem helfen, der angegriffen wird?
Sie sind vom Rechtlichen her verpflichtet, Strafgesetzbuch Artikel 128 sagt das ganz klar.
Ich habe aber noch nie gehört, dass jemand, der nicht geholfen hat, und manchmal bildet sich Menschen drüber, der verhaftet worden wäre oder gebüßt worden wäre, weil er nicht geholfen hat.
Das ist richtig so, das stimmt. Aber gerade in der Stadt, wo so viele Leute unterwegs sind, und ich spreche für die Stadt Zürich natürlich, wo so viele Leute unterwegs sind, die das sehen, die die Taten beobachten, die reagieren immer. Also wir haben immer wieder sehr viele Anrufe von 117. Und dann habe ich eigentlich schon sehr viel gemacht und eigentlich in dem gesetzlichen Artikel schon Genüge getan. Wir müssen dort dann keine Verzeihungen oder Anzeigen machen.
Wäre der Passus unterlassene Hilfeleistung oder was wäre das, wenn man nichts macht?
Das wäre der Passus unterlassene Hilfeleistung, ja. Mhm. Der kommt aus diesen Gründen, aber und nicht zum Tragen.
Aber bestraft werden, eben, das ist relativ schwierig, oder? Kennen Sie einen Fall, wo jemand bestraft worden ist, weil er das nicht gemacht hat?
Ich bin noch in die Akten schauen und habe tatsächlich nichts gefunden. Wir haben es nicht, weil einfach mit dem Anrufen eigentlich kein Tatbestand mehr da ist. Man kann niemanden verpflichten, andere Manipulationen, medizinische Manipulationen und so Sachen, kann man eben niemanden verpflichten dazu, wenn er professionelle Hilfe organisiert hat. Und das ist mit dem 117 natürlich gemacht, dann hat er es erfüllt.
Ich kenne Geschichten von Leuten, Herr Sommer, die sagen, ich habe angerufen und dann hat man mich zuerst gefragt, ja, ist jemand verletzt oder was geht's? Also man kann nicht anrufen und eine Situation beschreiben und sagen, kommt und dann kommt man einfach, kommt der Polizeistreifen, sondern man ist gefragt worden, ist jemand verletzt und wenn es geheißen hat, nein oder noch nicht oder wie, dann hat es geheißen, dann kommen wir auch nicht. Also das ist noch eine schwierige Situation, was können Sie da dazu sagen?
Das sollte eigentlich nicht sein. Wenn jemand anruft und um Hilfe ruft, dann ist sicher etwas passiert, was nötig ist. Was man muss nachfragen, ist jemand verletzt, ist er nicht verletzt, das ist klar, dass dann der entsprechende Einsatzbeamte natürlich auch kann die Einsatzmittel disponieren, die Sanität kann bestellen, gegebenenfalls die Feuerwehr muss bestellen und so weiter. Da ist natürlich das Nachfragen auch wichtig, dass im richtigen Zeitpunkt die richtigen Einsatzmittel dann da sind.
Gut, aber also, wenn man anruft, dann kann man auf Hilfe vertrauen.
Da können Sie auf Hilfe vertrauen, wenn Sie 117 anrufen. Nachfragen gibt es natürlich, für diverse, eben, wie gesagt, Einsatzmittel zu disponieren, aber auch vielleicht den Leuten einen Tipp zu geben, haben sie vielleicht selber schon probiert, etwas zu machen.
Sie haben auch mitgehört, die Reportage Stadtgewaltrundgang, Sie kennen die natürlich auch, die Stadtgewaltrundgang. Was glauben Sie, bringen solche Stadtgewaltrundgang in Sachen, dass man wirklich Zivilcourage lernen kann?
Sehen Sie, wenn Sie Auto lernen, Auto fahren, müssen Sie einen Nothelferkurs machen.
Richtig.
Das ist die Voraussetzung. Wenn Sie auf die Strasse gehen, hilft Ihnen eigentlich niemand, was ist, wenn Sie an eine Notsituation hinkommen. Und da hat die Stadtpolizei Zürich, die Abteilung Prävention, einfach das Mittel gesucht, wie kann man diesen Leuten helfen, dass sie sicher können intervenieren können. Und da sind wir auf der glücklichen, gute Lösung kommen mit dem Stadtgewaltrund.
Haben denn Sie aus Kreisen von der Bevölkerung diverse Anfragen bekommen, wo kann ich das, oder wie sind Sie denn auf die Idee gekommen? Also irgendjemand muss ja das Bedürfnis rum sein.
Das ist ein Bedürfnis gewesen, aus diversen, ich kann eigentlich auch nicht so konkret mehr sagen, wie ist man jetzt auf das gekommen, der Anspruch natürlich, dass man Leuten ein Instrument in die Hand kann geben, wo sie können helfen können, das ist klar, da haben wir gesucht. Und die Lösung natürlich, das ist für uns Glückstreffer gewesen.
Und Sie glauben, dass das sehr viel bringt, jedem Einzelnen, der an so einem Stadtgewaltrundgang mit dabei war?
Die Abteilung Prävention schaut ja all die Mittel an, die sie einsetzt. Es ist immer, Steuergelder sind da im Einsatz. Wir geben Geld aus, viele Sachen sind doch kostenintensiv. Und dann ist es auch wichtig, dass wir wissen, nützt das oder nützt das nicht.
Wie könnt ihr das kontrollieren? Also wie merkt ihr das? Sind ihr im Gespräch mit Leuten, die den Kurs absolviert haben? Wie merkt ihr das, dass es eine gute Sache ist?
Nein, wir sind sogar weitergegangen. Wir tun all die Massnahmen, die wir haben, evaluieren. Wir machen Untersuchungen und haben auch hier wieder eine externe Firma beauftragt, uns zu begleiten und so einen entsprechenden Bericht zu machen.
Wie hat man das untersucht? Das ist ja noch schwierig, stellen wir noch schwierig vor.
Die Frage haben wir auch gestellt, wie kann man so etwas überhaupt untersuchen. Ja. Das ist wirklich nicht so einfach. Wir haben aber natürlich Fachleute gefunden, die uns ganz klar aufgezeigt haben, wie das geht.
Sie könnten nicht zwei, drei Sachen beispielhaft sagen, ganz wie sicher, man das macht.
Ganz sicher kann ich das sagen.
Gerne, dann würden
wir sagen. Einmal die Leute befragt über ihr subjektives Sicherheitsbefinden. Also wie fühlen sie sich vor dem Stadtgewaltrundgang? Was für Erwartungen haben sie, was sie hier hinkommen? Das haben wir vor dem Rundgang gemacht. Dann haben wir sie während dem Rundgang befragt. Wieder die gleichen Fragen, ergänzt noch. Und am Schluss haben wir sie nochmal befragt. Und dann gesagt, darf man in 3 Monaten sie nochmal kontaktieren, dass man sieht, was für eine Nachhaltigkeit hat die ganze Sache. Und wir haben das durchgespielt, wir haben das mehrmals durchgespielt. Und haben dann gesehen, nach 3 Monaten wissen die Leute noch, was dort gelernt haben. Sie können das wissen, was sie anwenden. Und zum Teil haben sie es auch angewendet.
Kann man das konkret in einem Resultat ausdrücken, was rausgekommen ist bei diesen Befragungen?
Also bei 67% haben gesagt, wenn ich jetzt an so eine Situation hinkomme, dann interveniere ich.
Aha, das ist aber eine riesen positive Zahl, oder?
Das ist prächtig, da haben wir natürlich Freude gehabt und natürlich uns motiviert, auch weiterzumachen.
Mhm. Das ist eine unglaublich hohe Zahl. Das ist so wie vereinfacht gesagt, auf einer Schmerzskala sagen Sie mir, was Sie jetzt für Schmerzen haben, dann kreuzelt man das an und nach der Schmerzbehandlung sagt man, jetzt ist mein Schmerz noch dort und bei Ihnen sind es, ich nehme jetzt mal an, die Leute, die der Stadt Gewalttrunk gemacht haben, würde jeder sagen, ich greife nicht ein. Und nachher sind es 67%, die das gesagt haben. Ist das so? Oder wie gross ist die Spanne, die Verbesserung quasi?
Am Schluss? Ist es so?
Ist es so? Von 0 auf 67?
Da hat es vielleicht Einzelne darunter gehabt, die gesagt haben, ich habe schon mal eingegriffen, aber es ist einfach, ich habe mich nicht wohl gefühlt, als ich dort musste eingreifen. Ich habe nicht recht gewusst, was soll ich machen, was kann ich machen. Und nach so einem Training haben sie doch eine bestimmte Sicherheit. Und ganz wichtig ist auch, ich habe Grenzen gelernt kennen. Wo soll ich nichts mehr machen? Wo soll ich aufhören einzugreifen? Das ist noch viel wichtiger, wenn ihr meinen, wir müssen jetzt unbedingt zu allem etwas machen.
Und sich können ausprobieren und tatsächlich trainieren in einer richtigen Situation, nicht nur mit dem Kopf sich damit beschäftigen, sondern körperlich in so einer Situation und in eine Szene einsteigen, was man ja kann, weil sie gespielt ist. Ihr habt noch etwas weiteres, was ihr bei der Prävention auf die Beine gestellt habt, wo das Thema Gewalt und Zivilcourage ein Teil davon ist. Und zwar ist das Achtung TV im Sinne von Achtung.tv, eine Internetplattform. Was kann man dort alles entdecken?
Die Internetplattform deckt unser ganzes Präventionsspektrum ab. Sie können zum Beispiel einen Film über den Stadtgewaltrundgang anschauen dort drauf. Ist eine zusammenfassende Sequenz drauf. Wir behandeln dort jetzt aktuell das Thema Waffen, wir behandeln dort das Thema Gewalt. Die Seite hat eigentlich den Anspruch, sie greift das Thema auf, sie tut es darstellen, sie gibt Möglichkeiten, wo kann ich Hilfe holen, sie zeigt Lösungsansätze.
Und wir haben das natürlich bei uns aufgeschaltet auf rs1.ch via Treffpunkt, kann man dort auf Achtung TV kommen und sich dort also informieren. Merci, Herr Sommer, Sie bleiben dann noch bei uns bis zum Schluss von dieser Sendung. Wir haben als nächstes ein ganz spannendes Thema und etwas, was Sie vielleicht gar nicht sich würden vorstellen, dass man das macht. Zivilcourage wird erforscht. Und zwar von der Veronika Brandstetter, unserer Psychologin, die auch seit 9 Uhr bei uns ist. Mit welchen Erkenntnissen und wie man genau forscht, das erfahren wir da im Treffpunkt in ein paar Minuten.
Dans mes yeux, comme dans ceux des autres, autant d'amour, autant de fautes. Dans mon cœur, avant tout, la même blessure, celle qu'on a tous en nous. Et sans savoir si Dieu existe, rien que pour ça, on signe et on persiste. On rêve d'une autre vie, de chaleur et d'amour aussi.
Comme tout le monde,
on se sent tout petit.
Dans ce monde,
on est en sursis. Ouh, ouh, ouh.
Comme tout le monde,
dans les journaux. Autant de mensonges, faux espoirs. Au fond de nous, une raison d'être. On comprendra nos victoires, nos défaites. C'est entre nos mains qu'on tient le meilleur. Qu'on soit d'ici ou qu'on soit d'ailleurs.
Comme tout le monde.
On rêve d'une autre vie, de chaleur et d'amour aussi.
Comme tout le monde,
on se sent tout petit.
Dans ce monde,
on est en sursis. Ouh, ouh, ouh.
Comme tout le monde.
Dans ce monde, on est en sursis.
Comme tout le monde.
In uns Menschen steckt doch der Forschergeist, Entdeckerlust, und darum wird ein Haufen geforscht in unserer Welt. Das Meer wird erforscht, der Urwald wird erforscht, das Klima wird erforscht, Krankheiten werden erforscht. Und, das überrascht jetzt vielleicht einen, mich hat es überrascht, Zivilcourage. Das wird auch erforscht, das Thema, das wir uns ja heute für den Treffpunkt gewählt haben. Die Veronika Brandstätter, Professorin für Psychologie an der Universität Zürich, macht das. Jetzt frage ich einfach mal ganz simpel, Frau Brandstätter, warum erforscht man Zivilcourage?
Der eine Grund ist natürlich so ein grundlagentheoretisches Interesse. Das heißt, wir wollen eine bestimmte Verhaltensweise besser verstehen. Wir wollen verstehen, was sind die Bedingungen dafür, dass Personen Zivilcourage zeigen. Wir wollen verstehen, was sind die Hürden, die ein Eingreifen häufig verhindern. Da geht es tatsächlich darum, einfach so die psychischen Mechanismen, die emotionalen Mechanismen, das, was Menschen im Kopf rumgeht, also so die gedanklichen Prozesse besser zu verstehen in Zivilcourage-Situationen. Dahinter steht natürlich die Überzeugung, dass Zivilcourage eine große Bedeutung für die Gesellschaft hat.
Was für eine Bedeutung?
Die Bedeutung, dass man Zivilcourage als eine grundlegende Tugend bezeichnen könnte. Also mein Kollege, der Politikwissenschaftler Gerd Meyer an der Uni Tübingen, spricht ganz explizit von einer demokratischen Tugend, einer wichtigen demokratischen sozialen Kompetenz.
Hat das mit dem sich einmischen zu tun? Gegen alle anderen? Oder mit was? Warum ist das so etwas Wichtiges?
Es ist deswegen wichtig, weil wir, jeder Einzelne von uns ist eigentlich verantwortlich, die Grundlagen unseres demokratischen und rechtsstaatlichen Zusammenlebens zu wahren und zu schützen. Wir sind ja auch, wir stimmen überein, dass es bestimmte Grundrechte gibt, dass die physische, die psychische Unverletzlichkeit jeder Person gewahrt sein muss. Und natürlich gibt es dafür Instanzen, die dazu beitragen, dass diese gesellschaftlichen Normen und auch die Gesetze eingehalten werden. Aber wir können uns nicht allein auf die Polizei und auf das Rechtssystem verlassen. Jeder von uns ist verantwortlich, auch Überschreitungen oder Verletzungen dieser Grundrechte wahrzunehmen und auch sich dafür einzusetzen, dass wir friedfertig, tolerant und respektvoll miteinander umgehen.
Seit wann machen Sie das? Seit wie vielen Jahren erforschen Sie das Gebiet?
Also ich persönlich bin seit 2001 mit diesem Thema befasst, zunächst eher von einer praxisorientierten Perspektive. Und das ist so quasi der zweite Grund, warum man es erforscht, wenn ich gerade an der Stelle Ihre Frage noch weiter beantworten darf. Der eine Grund zu forschen ist das grundlagentheoretische Interesse. Die Psychologie möchte Theorien entwickeln, Theorien überprüfen. Sie möchte Zusammenhänge besser verstehen. Das war das eine. Und das andere ist wirklich auch so ein anwendungsorientiertes Forschungsinteresse. Wir wollen Trainings entwickeln, wir wollen Maßnahmen entwickeln, Interventionen entwickeln, wie wir diese grundlegende soziale Kompetenz Menschen vermitteln können und dann aber auch, wie es Herr Sommer eben auch schon sagte, unsere Intervention oder unsere Trainings wissenschaftlich evaluieren.
Das heißt, es ist nicht einfach die Forschung wegen der Lust an der Freude, sondern es ist sehr zielorientiert und man möchte Erkenntnis an Mann und an Frau bringen.
Tatsächlich, und das ist auch mein persönliches Interesse und das von auch einer ganzen Reihe Kollegen und Kolleginnen, die auf dem Gebiet forschen, geteilt wird. Manche sind natürlich eher Grundlagenforscher, denen geht es vielleicht stärker um die wissenschaftliche und theoretische Aufarbeitung dieses Phänomens. Aber es gibt auch eine ganze Reihe von Kollegen, die ganz explizit auch das Ziel für sich formulieren, sie möchten die Erkenntnisse der Psychologie zu diesem Teilbereich umsetzen für Verbesserungen, der Zivilcourage, zur Förderung der Zivilcourage.
Jetzt sind Sie mich ganz konkret wunder, Frau Brandstätter. Oder Forscher, die, man hat das so vielleicht im Kopf, schaffen im Labor mit dem Mikroskop und untersuchen etwas, was sie rausgeschnitten haben oder gefunden haben. Oder sie sind draußen in der freien Wildbahn und sammeln mit einem Netz irgendwelche Insekten und tun die dann klassifizieren etc. Wie konkret machen denn Sie das? Also was für Versuchsanlagen haben Sie da zur Verfügung, dass Sie da einen Schritt oder zwei weiterkommen im Thema von der Zivilcourage?
Also im Wesentlichen sind es vier Forschungsmethoden, wenn ich die gerade so ein bisschen gruppieren darf. Der erste Zugang sind Befragungen. Da legen wir Versuchsteilnehmern, Probanden Fragebögen vor, in denen sie über ihr eigenes Verhalten Auskunft geben sollen, über ihre eigenen Gedanken, über ihre eigenen Gefühle, oder sie sollen bestimmte Zivilcourage-Situationen beurteilen. Man führt auch Interviews durch, also das würde auch noch zu der Gruppe Befragungen zählen und das wäre auch die Methode, die angewendet wurde in der Evaluation des Stadtgewaltrundgangs, was Herr Sommer gerade vorhin beantwortet oder vorgestellt hat. Eine zweite Forschungsmethode sind sogenannte Computersimulationen, eine ganz neue Methode, ein Kollege von mir.
In der Psychologie, Computersimulationen.
Ja, in der in der Universität von Amsterdam, mein Kollege Kai Jonas, hat jetzt angefangen, so kleine 3D-Filme zu produzieren, in denen ein gewalttätiger Übergriff quasi wie dargestellt ist durch nicht Schauspieler, sondern durch so computeranimierte Figuren. Und man beobachtet dann, wie Personen quasi, die müssen so mit dem Joystick durch dieses Labyrinth laufen. Auf einmal kommen sie um die Ecke und dann sehen sie, wie da eine Person am Boden kauert und von einer anderen Person tätlich angegriffen wird. Dann wird zum Beispiel gemessen, wie viel Zeit vergeht, bis die Person einen Knopf drückt, der quasi als Intervention gewertet wird oder was sie dann auch unter einer bestimmten Situation, dass andere Leute anwesend eingeblendet sind, unternimmt oder nicht unternimmt. Zweites waren also Computersimulationen. Drittes, nachgestellte Situationen im Labor. Also das sind die Situationen, wo man wirklich versucht, im Labor oder vielleicht auch im Feld, eine reale Zivilcourage-Situation.
Mit Schauspielern oder so?
Ja, mit Schauspielern, also mit Verbündeten des Versuchsleiters, wie wir es nennen in der Wissenschaftssprache. Da wird eine Situation nachgestellt und Personen, Versuchsteilnehmer werden in diese Situation gebracht und man beobachtet dann ihr reales Verhalten. Vierte Situation oder vierte Forschungsmethode, sogenannte Vignettenstudien, da werden Zivilcourage-Situationen geschildert. Vorfälle, wo eine Person gedemütigt, beleidigt, tätlich angegriffen wurde und Versuchsteilnehmer sollen dann angeben, wie sie in einer ähnlichen Situation reagieren würden.
Sehr spannend, sehr vielfältig. Seit 8 Jahren machen Sie das, seit 2001. Erste Resultate, kann man da etwas dazu sagen? Was zeigen die Forschungen?
Wenn ich vielleicht auch noch ganz kurz darauf eingehen darf, auf welche Aspekte man achtet. Ein wichtiges Forschungsthema ist natürlich die Frage, welche Persönlichkeitsmerkmale oder welche Menschen greifen eher ein als andere. Da kann man kurz zusammengefasst sagen, dass es sicher bestimmte Persönlichkeitsmerkmale gibt, die dazu beitragen oder die auch unterstützen eine Person, dass sie eher eingreift, wie zum Beispiel Selbstsicherheit. Das sind Menschen, die einfach ein stärkeres Selbstvertrauen haben, die sich auch Selbstkompetenz zuschreiben. Das ist genau das, was Herr Sommer auch gerade eben geschildert hat. Und das ist das Schöne auch dieser Befund der Evaluation des Stadtgewaltrundgangs, dass so die Teilnahme an dem Stadtgewaltrundgang auch die Selbstkompetenz, die subjektive Selbstsicherheit erhöht. Und das ist eine ganz wichtige Voraussetzung für das Eingreifen. Ein zweites Persönlichkeitsmerkmal ist das Einfühlungsvermögen, die Empathie für andere Menschen, einfach zu spüren, dass jemand in Not ist, dass jemand meine Hilfe brauchen könnte. Weiterer Faktor, die emotionale Stabilität, also das sind Menschen, die in Stresssituationen eher ruhig bleiben können, die gelassen bleiben können, die auch so mit einer eigenen Beunruhigung oder Ängstlichkeit gut umgehen können. Und schließlich ein letzter, vielleicht kurzer Einblick noch in ein Persönlichkeitsmerkmal, sind einfach auch Werteüberzeugungen. Halte ich soziale Verantwortung für wichtig? Halte ich mich für jemanden oder halte ich es wichtig für wichtig, dass ich mich solidarisch für Menschen fühle, die in einer schwächeren Position sind?
Das sind ganz spannende Aspekte, wo ich mir jetzt Folgendes überlegt habe, wo Sie geredet haben. Wo lernt man das eigentlich? Über das reden wir als nächstes, weil es gibt ja noch andere Situationen, weder jetzt nur gerade Gewaltsituationen, wo man Zivilcourage zeigen kann, sollte, muss, Arbeitsplatz oder auch daheim in seinem eigenen privaten Umfeld. Das ist ein weiteres spannendes Thema als nächstes da im Treffpunkt Zivilcourage.
Such
Natalie Cole haben wir hier gehört auf der RS1, der Treffpunkt zum Thema Zivilcourage. Wir reden mit der Veronika Brandstätter, unserer Psychologin, die vorher über die Forschung erzählt hat. Vier Sachen habe ich mir notiert, die Sie, Veronika Brandstätter, vorher aufgezählt haben. Selbstsicherheit, Empathie, emotionale Stabilität und Werteüberzeugung. Alles ganz wichtige Sachen in dieser Thematik von Zivilcourage. Wenn man fragt, wie bildet sich denn der? Und bei all diesen vier Sachen, Selbstsicherheit, Empathie, das ist die Hinwendung an jemand anderes, Verständnis für jemand anderes oder für die emotionale Stabilität oder für die Werteüberzeugung, ist mir gerade durch den Kopf gegangen, das lernt man daheim. Wie sehen Sie das? Wo lernt man das?
Ich sehe es genauso. Diese Grundlagen sind natürlich die Wurzeln für Zivilcourage und das sind Orientierungen, Wertüberzeugungen, die man von zu Hause übernehmen sollte oder übernehmen wird. Das gehört natürlich dazu, dass die Eltern ein Vorbild sind, dass man eine bestimmte Art von Kommunikationsstil zu Hause pflegt, dass auch die Eltern Vorbild sind im Ansprechen von kritischen Ereignissen oder von problematischen Situationen. Es geht, wenn Sie jetzt nach den Wurzeln oder nach den Vorläufern von Zivilcourage sprechen, geht es für mich sehr, sehr stark eben um die Übungsmöglichkeit oder auch die Erfahrungen, die ein Kind in der Familie macht, was Kommunikation anbelangt, aber auch so den Mut zu entwickeln, auch unliebsame oder nicht so von allen geteilte Meinungen zu vertreten, zu seiner Meinung stehen.
Aber das fängt doch daheim schon an. Ich nehme ein Beispiel. Man hat eine Runde von Freunden eingeladen und man sitzt am Tisch. Und gerade in diesen Tagen haben wir so ein Thema. Roman Polanski, Sie kennen den Regisseur, ist verhaftet worden. Er hat ein 13-jähriges Mädchen sexuell missbraucht. Das ist zwar schon sehr lang her. Dann hat er sich der Strafe entzogen und ist jetzt in der Schweiz verhaftet worden. Das ist so ein Thema, das heiss diskutiert wird. Man kann sagen, Moment mal, der ist nicht verhaftet worden. Moment mal, der hat den Übergriff hat tatsächlich gemacht. Oder man kann sagen, Moment mal, was ist das für eine bünzlige Regierung? Er hat bei uns im Staat, im Landeshaus, ist schon ein paar Mal da gewesen und wird jetzt, ausgerechnet jetzt, wo er als Jurymitglied hat sollen, seines Amtes walten, wird er verhaftet. Jetzt kann es ja sein, dass da eine ganze Gruppe der Meinung ist, Bünzlitum, eine blöde Tat der Schweiz und man merkt, sitzt am Tisch, hey, ich bin der Einzige, der findet, mal, das ist jetzt richtig, dass man den verhaftet hat. Dass man dann hersteht und vielleicht zum Erstaunen von all seinen Freunden oder aufsteht und sagt, und ich finde eben das und vertrete die Meinung, das hat doch auch mit Zivilcourage zu tun.
Bin ich ganz Ihrer Meinung, das ist eine Form von Zivilcourage, auch wenn jetzt, sage ich mal, in der Situation selber nicht eine dritte Person direkt beleidigt wird, aber da ist tatsächlich die Situation, dass man wie gegen den Strom schwimmen muss. Alle anderen vertreten eine andere Meinung und ich habe jetzt die Wahl zu sagen, oh, ich bin lieber still, weil ich möchte mich da nicht in den Mittelpunkt stellen oder ich möchte nicht, dass alle Blicke sich auf mich richten oder ich will auch nicht, dass die anderen sagen, also du hast aber eine komische Meinung. Und das ist genau dieses ein Element von negativer Konsequenz, was Leute häufig befürchten, nämlich von anderen Leuten komisch angeschaut zu werden, gerade wenn es die eigenen Freunde oder der eigene Bekanntenkreis ist. Und da diese Angst zu überwinden oder auch den Mut zu haben, ich stehe zu meiner Meinung, ich äußere diese Meinung, auch wenn sie von niemand anderem am Tisch geteilt wird, das ist eine Form von Zivilcourage, weil man da nämlich mutig sein muss, um auch diese Ablehnung, die einem da bestimmt auch entgegenschlagen könnte, diese Ablehnung auch auszuhalten.
Und das, wenn wir wieder zurückkehren zum Thema, wo bildet sich das daheim, das wäre dann also, wenn man einen Tipp geben für die Eltern, wie man seinen Kindern Zivilcourage weitergibt, könnte man sagen, vorleben. Und Situationen mit den Kindern halt eben aushalten, wo man vielleicht selber in einer Situation Zivilcourage zeigt und als Einziger eine Meinung vertritt. Geht das in die Richtung?
Genau in die Richtung geht's. Zum einen Kindern vorzumachen, dass man auch mal die Stimme erhebt, dass man was sagt, wenn etwas debattiert oder diskutiert wird, wo man ganz anderer Meinung ist. Aber es hat auch damit zu tun, dass man quasi die Kritik der Kinder auch aushält. Und das Beispiel, was Sie vorhin geschildert haben, als Sie als vierjähriger Junge Ihren Eltern gegenüber oder Ihrem Vater gegenüber auch Position bezogen haben, das als Eltern auch zu respektieren und das quasi auch zu verstärken, zu sagen, du, das finde ich vielleicht jetzt nicht in der Situation, weil als Eltern wird man nicht gern zur Rede gestellt. Aber vielleicht später kann man sagen, du, eigentlich fand ich das toll von dir, dass du den Mut hattest und deine Meinung gesagt hast und gesagt hast, das ist nicht in Ordnung, was hier läuft.
Also ich bin nicht gestraft worden vom Vater, dass ich es gemacht habe. Mutter ist froh gewesen, ja, das haben wir so dann schon ein bisschen aufgearbeitet. Es gibt noch die Situation am Arbeitsplatz, oder, wo man vielleicht in einer Sitzung merkt, da wird ein Kollege ungerechtfertigt fertig gemacht oder, sagen wir mal, mit falschen Zahlen oder mit falschen Informationen beleidigt. Der Chef macht das, wo man selber weiss, aber ich könnte jetzt dem Kollegen helfen und macht es nicht. Ist auch eine Form von Zivilcourage, ob man es dann macht oder nicht.
Eine ganz typische Form von Zivilcourage und ich bin auch froh, dass Sie das ansprechen, weil in der ganzen Diskussion um Zivilcourage haben wir vor allem jetzt auch immer unseren Blick auf so Gewaltsituationen gerichtet, wo eine Person tätlich angegriffen wird oder wo Waffen im Spiel sind oder wo man die Polizei rufen muss. Aber genau das ist auch unser Ansatzpunkt zu sagen, Zivilcourage fängt auch im Kleinen an. Im Kleinen, im Freundeskreis, im familiären Bereich, im Bereich von Verwandtschaft und Bekanntenkreis oder eben auch am Arbeitsplatz. Wir brauchen gar nicht so hoch zu greifen mit dem Begriff Mobbing, sondern wir können einfach, jeder wird kennen die Situation, dass ein anderer Kollege, Kollegin schlecht gemacht wird, dass man sich über ihn lustig macht, vielleicht blöde Bemerkungen über das Äußere macht, wie sie angezogen ist oder vielleicht so bis hin, dass man Informationen vorenthält oder wirklich auch im Arbeit, dass der Chef, die Chefin Arbeiten zuteilt, die eigentlich nicht der Qualifikation oder dem Aufgabenspektrum entsprechen. Also es gibt viele, viele Äußerungsformen von Schikane am Arbeitsplatz. Und da ist es durchaus eine ganz wichtige Aufgabe für jeden Einzelnen, sensibel zu sein, weil auch da gilt, wie im Bereich von Gewalt in der Öffentlichkeit, je eher man eine Entwicklung wahrnimmt und je eher man gegensteuert, desto eher kann man Eskalation verhindern.
Das gilt eben nicht nur für Gewalt, sondern es gilt zuhause, es gilt am Arbeitsplatz. Danke vielmals, Veronika Brandstetter. Wir möchten jetzt noch einmal mit unserer Hörerschaft in Kontakt kommen. Und zwar fragen wir Sie, die uns jetzt zuhören. Was für positive Erfahrungen haben Sie schon gemacht mit Zivilcourage? Wo sind Sie erfolgreich gewesen, dass Sie interveniert haben? Ob es jetzt so eine Szene war, die wir in der ersten Stunde angeschaut haben, also eine Gewaltszene, oder ob es daheim war in so einem Freundeskreis, oder ob es am Arbeitsplatz war, wo Sie sich für jemand anderen eingesetzt haben mit Ihrer Zivilcourage. Es würde uns interessieren, solche Erlebnisse und Erfahrungen von Ihnen jetzt zu hören. 0848 440 222, das ist die Nummer, wo Sie wählen, 0848 440 222.
I gaze in her water, she eases me down, touching me gently with the waters that flow past my boat on the river, so I don't cry out anymore. Oh, the river is wise, the river it touches my where the frown on my face disappears. Take me down to my boat on the river, and I won't cry out anymore. Oh, the river.
Castelli heisst der Mann, den wir hier gehört haben. Er hat über die Rosellina gesungen. Wir reden im Treffpunkt seit den 9 über Zivilcourage. Und jetzt, im letzten Teil von unserer Freitagssendung, möchten wir nochmal Hörerinnen und Hörer hören, die erfolgreich mit Zivilcourage sich gegen eine Situation behauptet haben oder in einer Situation behauptet haben, so muss man es formulieren. Ich begrüsse jetzt als erstes bei uns in der Sendung Elisabeth von der, Elisabeth von Däniken, falschen Hebel gezogen. Hallo, Frau von Däniken.
Grüezi, Herr Schöner.
Was ist für eine Situation gewesen, wo Sie erfolgreich gewesen sind?
Also, ich möchte einfach sagen, es war nicht eine riesige Mutprobe gewesen, die ich dort vollbringen musste. Es war ein kleines Erlebnis gewesen, das ich gerne schnell erzählen möchte. Also, ich bin ins Tram eingestiegen. Das Tram war ziemlich besetzt gewesen, aber es hat noch eine Vierer-Coupé gehabt und dort drin sind zwei Buben, so 12, 13-jährig, sind gesessen. Auf der einen Seite sind sie gesessen und auf der anderen Seite haben sie die Schuhe gehabt. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist ein Fall von mir. Bitte da hin und habe sie gebeten, ihre Füße abzunehmen. Das haben sie gemacht, da habe ich schon mal gestöhnt. Und dann habe ich noch zu ihnen gesagt, aber jetzt wäre ich also glücklich, wenn sie den Platz würden wechseln und dort hin würden sitzen, wo sie vorher ihre Schuhe geputzt haben. Denn ich sei eigentlich nicht bereit, mit dem Dreck von ihren Schuhen an meinen Kleidern den Rest vom Tag zu bringen.
Sie, Frau von Däniken, Sie sind auch noch zackig drauf.
Ja, ich sage es dann einfach, weil ich bin im Leben ziemlich direkt und ich muss da auch einiges einstecken. Weißt du, das ist mir bekannt, das ist von mir der Alltag, aber das ist ja gleich. Ich habe das in Kauf genommen und sie, die sind aufgestanden und sind übergesessen. Und dann bin ich auf diesen überen Platz gesessen und dann ist es zuerst ziemlich ruhig gewesen. Die haben wahrscheinlich sich da so etwa mal ein Schüpfchen gegeben. Ich hatte da so das Gefühl gehabt. Zuerst haben sie nichts gesagt und dann habe ich gedacht, ja, jetzt probiere ich es noch mit ein paar Worten mit ihnen zu reden. Er hat gesagt, ja, ich finde es toll, dass sie draufgestanden sind, dass sie drüber gesessen sind. Dann hat der eine gesagt, wie sollen wir denn wissen, dass sie nicht wollen auf der dreckigen Platz sitzen?
Na gut, das ist dann so ein eine hilflose Reaktion gewesen.
Ja, aber ich habe dann nochmal gesagt, wisst ihr, es ist so im Leben. Also ich sage euch jetzt das aus meiner Sicht. Dort, wo dir die Freiheit von den anderen die tangieren, dort müsst ihr anfangen zu überlegen. Dort fängt es doch an. Wenn ihr daheim eure Sachen kaputt macht und dreckig macht, ist das euer Problem. Dann könnt ihr das wieder bringen zum Putzen oder zum Flicken. Aber da hat's Konsequenzen. Und wir haben dann also noch ein nettes Gespräch gehabt. Wir sind friedlich auseinandergegangen. Es hat auch ganz anders können rausgehen, das weiss ich auch.
Frau von Däniken, etwas nimmt mich noch Wunder, was glauben Sie? Was hat der Ausschlag gegeben? Ihre forsche Art oder Ihre klare Ansage? Oder dass Sie nachher nochmal mit ihnen geredet haben? Was glauben Sie? Was ist es?
Also ich glaube einfach, weil ich es ganz klar gesagt habe. Sie, es gibt so viele ältere Leute auch, also ich bin auch eine Rentnerin, also ältere Leute vor allem, die gegen die Jungen auch ganz ekelhaft vorgehen. Also wenn ich immer denke, wenn du so gehst zu diesen Jungen, das wird bei denen gerade ablöschen.
Gut.
Aber wenn man mit ihnen redet, das hat mir mal einer gesagt, sie, da muss ich glaube darüber nachdenken, was ist eine andere Situation gewesen. Dann habe ich gesagt, ja weisst, Denken ist nie verkehrt, der Kopf ist nicht nur zum Strahlen da.
Super, perfekt, wie Sie das machen. Frau von Däniken, ich danke Ihnen, wir möchten gerne noch andere kurz das Wort holen. Schönen Tag.
Dankeschön, gleichfalls.
Und tun Sie weiterhin kritisieren. Herr Sommer von der Stadtpolizeiprävention, was sagen Sie jetzt zu der Reaktion oder wie das Frau von Däniken gelöst hat?
Sie hat es ja einleitend eigentlich gesagt, es ist eine kleine Sache. die haben die Füße dort oben und so. Also, man fragt sich dann immer, soll man intervenieren, soll man nicht intervenieren. Mhm. Aber ich denke, wenn man langsam einfach alle Sachen so anfängt tolerieren, nichts mehr macht, nichts mehr sagt, die Werte schieben sich immer nach oben.
Ist das, was Sie gesagt haben, Frau Brandstätter, oder? Die Werteüberzeugung, für die eben auch in der Öffentlichkeit einstehen, um das geht's.
Genau, darum geht's. Und da ist natürlich auch der Schutz vor Sachen oder vor Dingen spielt da eine Rolle. Wenn ich die Verschmutzung oder die Verunreinigung, Zerstörung von Objekten zulasse, geschehen lasse, dann werde ich natürlich nicht gut vorbereitet sein, wenn es einem Menschen an seine Integrität und seine Unverletzlichkeit geht.
Herr Sommer, Ihnen ist auch noch etwas in den Kopf geschossen, ja?
Ja, tatsächlich. Auf unserer Nachtig-TV-Seite steht eigentlich Respekt macht sicher. Und wenn man jetzt die Intervention gehört hat, dass die Dame gesagt hat, ich nehme die ernst, mein Gegenüber, obwohl sie etwas falsch machen, aber ich nehme sie ernst, gibt das eine ganz andere Gesprächskultur.
Mhm. Und man kann sogar noch etwas Positives nachher daraus rausziehen. Jetzt würde ich den Marcel Marti bei uns in der Sendung begrüßen. Guten Tag, Herr Marti.
Guten Tag.
Sie haben ein Erlebnis im Zusammenhang mit Ihrem Arbeitgeber. Was ist da genau passiert?
Es war ein Erlebnis gewesen. Also ich bin von einem Auftragsgeber eingeladen worden für einen Ritterschmaus. Also so das Nachtessen, ein spezielles, wie es so früher zu und her gegangen ist.
Mit den Knöcheln, die man hinter sich rühren kann.
Genau.
So, gell?
Genau.
Gut.
Und der Ritterschmaus, den kann man ja sicher lustig gestalten und dass es gemütlich ist. Aber es war halt einfach so gewesen, dass es ein bisschen Alkohol im Spiel war. Frühzeitig schon, es war ein bisschen warm Wetter gewesen. Und mit dem Alkohol hat das eigentlich auch ausgeartet. Es war eine Gesellschaft mit etwa 20, 25 Personen. Es waren noch Fremde dabei gewesen und unter anderem auch noch Kinder. Und das Ausarten hat dann einfach mit Spritzen, mit dem Bier, mit den Bierflaschen, mit Esswaren umeinander, aneinander anrühren und nicht nur Knöchel hinterher rühren. Und das sind eigentlich meine Arbeitskollegen gewesen von manchem Jahr. Und ich bin dann einfach, nach einer bestimmten Zeit, bin ich einfach aufgestanden und habe gesagt, meine Herren, das, was ihr da macht, das macht man nicht.
Haben Sie eine Chefposition, in dem Team?
Nein, ich bin sogar eigentlich nur ein Mitarbeiter, also in dem Sinne ein fremder Mitarbeiter für die Firma.
Wie haben Sie reagiert auf Ihre Intervention?
Was Sie eingeladen haben.
Ja?
Und ich habe gesagt, ich mache da nichts mit, das macht man nicht. Ich tue jetzt mit meiner Frau die Party verlassen. Und in dem Sinn, wo ich dann aufgestanden bin, sind gerade gleichzeitig noch mal zwei Pärchen gekommen. Und ich bin eigentlich raus, aber ich habe es bestimmt und anständig gesagt.
Was für
das ist eigentlich immer noch wichtig, ja, also dass man es bestimmt sagt und anständig.
Was für Konsequenzen hat das für Sie gehabt?
Keine. Also ich bin einfach raus. Ich habe dann mir einen anderen gemütlichen Abend gemacht. Und ich weiss nicht, wie es weitergegangen ist, ob sie sich dann vielleicht verändert hat, die Situation. Ich bin einfach raus. Und wir sind am anderen Tag wieder miteinander heimgereist. Und die andere Woche ist dann die Frau, die das organisiert hat, das war die Sekretärin von dem Betrieb, ist zu mir gekommen und hat sich entschuldigt für das, was vorgefallen ist.
Und sind Sie blöd angemacht worden von Ihren Kollegen?
Überhaupt nicht. Aber gut, ich habe einfach das Gefühl gehabt, im richtigen Moment da zu sein, das erklären und Konsequenzen ziehen.
Super.
Das sieht man eigentlich, wie gesagt, das mache ich auch schon auf der Straße, mache ich das. Super. Einfach immer klar und anständig. Und dann kommt man weit.
Eine Szene wie aus einem Film, aber aus dem richtigen Leben.
Genau.
Genau. Herr Marti, danke herzlich.
Ich danke auch.
Bleiben Sie weiterhin so couragiert.
Einen schönen Tag.
Wünsche ich Ihnen auch. Danke vielmals. Und mit dem Blick auf die Uhr muss ich mich verabschieden. Danke vielmals, Veronika Brandstätter. Danke vielmals, Herr Sommer. Merci, Nathalie Mack, die bei uns war, im Treffpunkt zum Thema Zivilcourage.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.